Liebe Gemeinde von unserem Herr Jesus Christus, sei nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Das ist der Taufvers und ich möchte ausgehend von dem Taufvers gerade zwei Fragen am Anfang der Predigt stellen. Erstens, wem bist du dankbar für das Gute in deinem Leben? Und zweitens, bist du glücklich? Von Dankbarkeit und Freude handelt der Predigttext in Nehemia 8, 1 bis 12. Ich lese die Verse, die ihr abgedruckt habt. Ich muss schnell schauen, welche das sind. Ich glaube, 8, 9 bis 10 aus dem Prophet Nehemia. Aus dem Buch von Nehemia. Das ist kein Prophet. Der Nehemia erzählt dort, wie das ganze Volk sich versammelt hat, nachdem sie eine Mauer fertiggestellt hat. Sie haben sich in der Stadt versammelt. Und dann haben Esra, dem Schriftgelehrten, gesagt, bring doch bitte die Schriftrollen. Das war die damalige Bibel. Er hat gesagt, bring bitte die Bibel. Und dann haben sie drei Bühnen aufgestellt. Man kann sagen, so ein Vorgänger oder das gleiche Konzept wie die Kanzeln, die wir haben. Die war ein bisschen erhöht, damit alle ihn sehen. Und das ganze Volk, es heisst Männer und Frauen und alle, die es verstanden haben. Also sicher auch Kinder. Die fähig sind zu verstehen, die haben gesehen, wie die Schriftrollen aufgemacht worden sind. Also die haben wir nicht aufgeschlagen wie ein Buch, die haben wir eben aufgerollt. Und haben gesehen, wie man daraus rausgelesen hat. Und dann hat der Esra das vorgelesen. Und mehrere Leviten, also Tempeldiener, die namentlich erwähnt sind, die lese ich jetzt nicht vor, aber das sind mehrere Tempeldiener, die dann die Schrift ausgelegt haben. Also eigentlich Predigt gemacht haben. Und im Verlauf von dieser Predigt, von dem Losen auf Gottes Wort, lesen wir dann eben, was in Nehemia 8, 9 bis 10 erzählt wird. Der Nehemia selber, er war der Statthalter dort, zusammen mit dem Priester Esra, der vorgelesen hat, und den Leviten, die eben das Volk unterwiesen haben, hat Folgendes dem ganzen Volk gesagt. Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig, und weint nicht. Das ganze Volk hatte nämlich beim Anhören der Worte des Gesetzes zu weinen begonnen. Also das ganze Volk hat brüllt und zu ihnen gesagt, brüllt nicht. Dann fuhr er fort, geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und lasst euch auch denen, für die nichts zubereitet ist, Anteile zukommen, denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht niedergeschlagen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und das ganze Volk ging hin, das habe ich da nicht mehr abgedruckt, aber sie gingen hin, um zu essen und zu trinken und den Dürftigen Anteile zukommen zu lassen und ein großes Freudenfest zu feiern, denn sie hatten die Worte verstanden, die ihnen verkündigt worden waren. Wir werden in eine Festversammlung versetzt. Sozusagen in einen Open-Air-Gottesdienst. Ein Gottesdienst unter offenem Himmel im alten Jerusalem im 5. Jahrhundert vor Christus. Also rund 2500 Jahre her. Die versammelten Männer und Frauen haben kurz vorher die Stadtmauer vom alten Jerusalem fertiggestellt. In den vergangenen Jahren haben sie ihre Existenz von null auf wieder aufgebaut. Vor Jahrzehnten hat ein fremdes Volk in die Stadt erobert, hat die Stadt dem Erdboden gleich gemacht, hat die ganze Bevölkerung in ein fremdes Land verschleppt. Also Szenen, die wir aus der nicht allzu langen Vergangenheit auch kennen, auf europäischem Boden. Und jetzt war aber der Moment, wo wieder sich die Lage beruhigt hat und das Volk wieder zurück hat dürfen. Und sie haben eine Stadt in Ruinen angetroffen. Nichts mehr war übrig, sie haben wieder aufbauen. Aber die Nachbarn, die Bewohner der umliegenden Ortschaften, die haben aus verschiedenen Gründen den Wiederaufbau nicht unterstützt. Sie haben den zurückgeleiteten Hindernis in den Weg gelegt, was sie nur können haben. Sie haben ihnen gedroht, dass sie werden kommen, sie werden angreifen. Sie haben vor Gericht ihr gesagt, dass sie eigentlich nur möchten rebellieren und darum wieder eine Stadt aufbauen wollen. Und sie haben ganz viele Gründe vorgebracht, warum die Stadt nicht gebaut werden sollte. Wegen diesen Herausforderungen haben die Menschen immer wieder die Hoffnung verloren und zwischendurch hat es Baustopps gegeben von mehreren Jahrzehnten. Aber jetzt ist die Stadtmauer endlich aufgebaut. Sie ist gestanden, sie ist abgeschlossen gewesen, das jahrelange Bauprojekt, und die Bewohner von Jerusalem sind sich bewusst gewesen, dass das nicht auf ihren eigenen Verdienst zurückzuführen ist. Sie haben gewusst, nicht sie sind die, die verantworten, dass jetzt das endlich steht. Sie haben erlebt, wie Gott in den letzten Monaten und Jahren tatkräftig immer wieder eingegriffen hat, damit es weitergehen kann. Damit das Gericht wieder abgewendet wird, damit die Finden zurückgeschlagen werden, damit sie eben nicht den Bau verhindern können. Und jetzt haben sie gefeiert. Und haben aufmerksam auf das Wort von Gott gehört, das ihnen der Priester vorgelesen hat und der Tempeldiener erklärt hat. Die Menschen haben realisiert, das Gelingen vom Mauerbau ist nicht ihnen selber zu verdanken, und gleichzeitig heisst das nicht, dass sie nichts dazu beitragen haben. Im Gegenteil, sie haben einen abgekrampft. Sie haben mit beiden Händen angepackt, wo sie können haben. Sie haben Tag und Nacht gebaut, aber in dem gesamten Bauprozess mit Schwierigkeiten und Herausforderungen, die damit verbunden waren, haben sie gesehen, wie Gott seine Hand sichtbar im Spiel hat und sicherstellt, dass die menschlichen Anstrengungen auch zu ihrem Ziel kommen. Die versammelten Männer und Frauen hätten können sagen, ja, wir haben ja geschafft, wir haben die Steine genommen, wir haben den Mörtel, wir haben geschlagen, wir haben da, wir haben müssen aufmerksam sein, damit wir nicht angegriffen werden. Sie haben viel gemacht, aber sie sind dankbar gewesen für all das Gute, was sie bekommen haben, was Gott ihnen da hat, und haben jetzt erwartungsvoll gehört, was will der Gott sagen, was ist das für ein Gott, was will er von uns? Und bei uns geschieht es oft umgekehrt. Wenn wir Erfolg und freudige Momente haben, dann fragt kaum jemand in aller Öffentlichkeit dankbar nach Gott. Ja, wir haben einen Sieg gehabt im Fußball, wir haben eine neue Medizin entdeckt, wir haben irgendetwas. Wir danken Gott. Das wäre doch mal eine Schlagzeile in den Medien. Habe ich so noch nie gesehen. Hingegen, wenn etwas Tragisches passiert, wenn eine Katastrophe geschieht, dann, wenn die Gesellschaft erschüttert wird, dann kommen alle wieder anklagen und fragen, ja, wo ist denn Gott, wenn es den wirklich gibt? Hat er das nicht können verhindern? Warum hat er das zugelassen? Aber eigentlich haben wir jederzeit Grund, zum Gott zu danken und nach ihm zu fragen und ihn zu suchen. Das fängt damit an, dass wir heute Morgen aufgewacht sind, dass wir einen neuen Tag vom Leben haben. Dass wir da dürfen sein, mehr oder weniger gesund. All die kleinen Details im Leben, die nicht selbstverständlich sind, erinnert uns daran, dass Gott gut an uns handelt. Sogar das kleine Kind, das wir da hören, das erinnert uns daran, dass wir alle Grund haben. Wir haben eine neue Generation, die anwächst. Wir sind dankbar für all diese kleinen Sachen. Und wo das versammelte Volk in Jerusalem jetzt auf das Reden von Gott durch sein Wort gehört hat, lesen wir von einer überraschenden Reaktion. Wo das Volk die Worte von der Weise gehört hat, haben die Menschen angefangen brüllen. Von Nehemia erfahren wir den Grund für die plötzliche Trauer. Die freudige Festversammlung hat plötzlich gemerkt, dass sie von dem, was Gott ihnen schenkt und ihnen zur Verfügung stellt, zwar freudig profitieren, aber dass sie sich nicht darum kümmern, was der Gott eigentlich von ihnen will. Sie haben in keinem Moment nachgefragt. Sie haben realisiert, dass ihr Leben in vielen Punkten nicht mit dem übereinstimmt, was Gott in seinen Gebot fordert. Dadurch, dass sie die Bibel gehört haben, das Wort aus der Schrift, und das ausgelegt bekommen haben, haben sie verstanden, was jetzt die Tragweite ist vom Urgehorsam, den sie gegen Gott hatten. Und das hat sie aufgewühlt und das hat sie traurig gemacht. Und die Festversammlung unter offenem Himmel hat gedroht, eine Trauerversammlung zu werden. Und an dem Punkt greifen Esra und die Leviten ein. Eben die die Bibel vorgelesen haben und erklärt haben. Sie haben die Leute beruhigt und gesagt, hey, der Tag das ist ein Tag, der heilig ist für Gott. Heute müssen wir nicht traurig sein und müssen nicht brüllen. Geht, esset fette Speise, trinket süße Getränke und gebt auch denen, die nichts haben, etwas. Weil dieser Tag ist für unseren Herr heilig. Darum sind wir niedergeschlagen, weil die Freude am Herr ist eure Stärke. In anderen Worten, hört auf brüllen, macht Party. Sind grosszügig miteinander. Stellt sicher, dass alle am Fest teilhaben können. Der heutige Tag gehört Gott. Sinne traurig, die Freude an Gott, das ist eure Stärke. Der Esra und die Leviter, die vollziehen einen geschickten Schachzug, der immer wieder in der Bibel vorkommt. Nämlich dann, wenn die Menschen drohen, an sich selber zu zweifeln, sagen sie, schau nicht auf dich selber, sondern schau auf Gott. Schau auf den Herr. Die versammelten Bewohner von Jerusalem sind verzweifelt worden, weil sie gemerkt haben, wir haben ein Leben gelebt, das nicht dem entspricht, was Gott von uns möchte. Und der Esra und die Leviten sagen, das ist zwar nicht gut, aber schaut weg von dem. Schaut zu Gott. Er ist der Grund für eure Freude. Befasst euch mit ihm. Stärkt euch an ihm. Der Ungehorsam gegen Gott ist damit nicht einfach übergangen worden, unter den Teppich gewischt und zu sagen, ja, ist nicht so schlimm, dass er das nicht... Nein, der Tag, der hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das Leben von diesen Menschen hat sich verändert, wie wir dann später im Verlauf des Buch Nehemia auch weiter sehen. Aber an erster Stelle steht die Ausrichtung auf Gott und der Blick auf ihn und auf das, was er sagt. Und erst in der Konsequenz gibt es dann eine Veränderung im Alltag, im Leben und handeln. Die Aufforderung, die Nehemia dem Volk in Jerusalem macht, die ist nicht einmalig in der Bibel. Wir haben in der Lesung, die Christoph vor der Predigt gelesen hat, aus dem Philipperbrief auch gehört, dass der Paulus die Gläubigen auffordert, freut euch alle Zeit. Und der Paulus spitzt seine Aussage zu, dass man sich freuen soll im Herr, nämlich das ist für ihn klar, in Jesus. Seine Taktik ist die gleiche, die Esra und die Leviten angewandt haben. Er gibt seinen Lesern die Anweisung, schaut weg von euch, schaut auf Jesus. Und für den Paulus fängt das ganz klar dort an, wo wir uns unserer Sündhaftigkeit und unserer Unzulänglichkeit vor Gott bewusst werden. Also wenn wir, wie die Festversammlung im alten Jerusalem, merken, dass unser Leben ganz anders aussieht, als Gott das von uns fordert. Dann sind wir bei Jesus an der richtigen Adresse. Jesus macht unser Leben neu. Wir haben die Jahreslosung von diesem Jahr, das ist, dass Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Und da gehört das Leben der Menschen, die Gott, die Jesus gehören, zuallererst dazu. Und darum müssen wir nicht niedergeschlagen sein, sondern wir können uns freuen daran, dass wir zu Jesus gehören. Weil damit ist möglich, das ist erst möglich, weil Jesus sein Leben am Kreuz hingegeben hat. Er hat die Strafe für unsere Sünden auf sich genommen. Er hat sein vollkommenes Leben anstelle von unserem zerbrochenen Leben gesetzt. Und die gleiche Kraft, die in unserem neuen Leben am Werk ist, wo Jesus am dritten Tag wieder zum Leben auferweckt hat, die wird auch weiterhin in uns am Werk sein. Und an das erinnern wir uns jedes Jahr an Karfreitag und Ostern. Das ist die Grundlage von der Freude, die wir in Gott haben. Jesus hat alles, was uns trennt, von Gott beseitigt. Durch Jesus gehören wir Gott und nichts kann uns aus seiner Hand reissen. Und dafür steht auch die Taufe. Der Christoph hat das bereits erwähnt. Das Kind, das heute getauft worden ist, Letizia. Die anderen Kinder, die erinnern sich an ihre Taufe. Leonor, die Alessia und die Lea, die haben sozusagen wieder eine Taufeinführung gehabt, haben im Unterricht die Taufe angeschaut, haben heute gesehen, wieder einmal mehr, wie das geht. Die Taufe, das ist das Zeichen, dass wir zu Jesus gehören. Sichtbare Zeichen. Aber der Paulus weitet die Freude im Herr auf das ganze Leben von einem Christen aus. Die Freude in Jesus soll uns das ganze Leben durchdringen und prägen, unabhängig von unseren Umständen, die uns widerfahren. Und ein Detail, das hilfreich ist, um das zu verstehen, ist, dass wir uns vor Augen führen, dass wo der Apostel Paulus die Ziele im Philipperbrief geschrieben hat, ist er im Gefängnis gewesen. Und das ist kein so ein Gefängnis, wie wir es kennen, in der Schweiz. Und das ist ein römisches Gefängnis gewesen. Also ein Loch, wo man oft nicht einmal zu essen bekommen hat, sondern darauf angewiesen ist, dass Familie und Freunde sich um einen kümmern. Also eigentlich hat man einfach eine Zelle bekommen und hat dann müssen sein. Und um alles andere hat sich deine Verwandtschaft müssen kümmern oder deine Freunde. Das war der Zustand, wo der Paulus drinnen war. Glücklicherweise hat er Freunde gehabt, die sich um ihn gekümmert haben. Aber er schreibt aus dem Gefängnis: Freut euch immer. Jederzeit, in jedem Moment. Sein Brief ist voller Hoffnung, voller Freude an Jesus. Und bei ihm wird sichtbar, was es bedeutet, dass die Freude am Herr seine Stärke war. Äußere Umstände, die hätte er ihm nie können, die Widerstandskraft geben, die er aus der Freude in Jesus hatte. Er hat sich an seinen Herr festgeklammert und das hat ihn durch alles durchgetragen, in den guten und in den schlechten Zeiten. Und er gibt ganz praktische Anweisungen, wie die Freude am Herr gepflegt werden kann. Philipper 4, Vers 4 bis 9. Ich lese jetzt die Verse nicht mehr, ich tue sie ein paar Anweisungen rausnehmen. Wir haben erstens: Freu dich alle Zeit im Herrn. Und zweitens: Freu dich. Und drittens: Behandle alle Menschen mit Güte und Freundlichkeit. Das ist das, was Sanftmut jemand meint. Also sind lieb zueinander. Streitet euch nicht. Als Geschwister ist doch manchmal schwierig, gell? Viertens: Denkt daran, dass Jesus bald wiederkommt. Vergiss nicht, Jesus kommt bald. Und wir sind heute schon wieder einen Tag näher als gestern. Jesus wird bald kommen. Fünftens: Mach dir keine Sorgen, sondern bring alle Anliegen vor Gott. Wir dürfen beten. Das ist unser Vorrecht als Christen. Wir dürfen alles, was uns Sorgen macht, vor Gott bringen. Sechstens, bist dankbar. Für all die kleinen Sachen, die Selbstverständlichkeiten, bist dankbar. Und siebtens, beschäftige dich mit dem, was wahr ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was wohllautend ist. Das, was Lob verdient, setz dich damit auseinander. Kurz zusammengefasst: Setz dich mit positiven Sachen auseinander, die Gott Freude machen. Ich denke, mit diesen sieben Anweisungen haben wir genug herausfordernde Anwendungen für die nächsten Wochen. Weil freudig bleiben im Herr, das ist einfacher gesagt als gemacht. Und das weiss ich aus eigener Erfahrung. Schlussendlich müssen wir immer wieder auf die Grundlage der Freude zurückkommen. Und die Grundlage ist: Ich gehöre zu Jesus. Und darum, wenn du getauft bist und in einem oder anderen Moment an der Liebe von Gott zu dir zweifelst, dann erinnere dich an deine Taufe. Mach für dich eine Tauferinnerung, so wie wir es heute Morgen hatten. Denk daran, was sie bedeutet. Weil das ist die Grundlage der Freude, die durch alles durchdreht. Die Freude an Jesus. Und wenn du nicht getauft bist, ihr könnt euch das jetzt wirklich überlegen, was das eigentlich bedeutet. Oder wenn du es nicht verstanden hast, was deine Taufe, oder noch nicht verstehst, was deine Taufe bedeutet, dann setz dich damit auseinander, was der Tod und die Auferstehung von Jesus für dich bedeutet. Es bleiben noch genau 5 Wochen bis Karfreitag und Ostern. Und in diesen 5 Wochen kannst du dich darauf vorbereiten, dass Ostern das Jahr auch für dein Leben Sinn macht. Und so schließe ich mit der Aufforderung aus dem Predigtext: Seid nicht niedergeschlagen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Amen.